und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr macht im Meer Weg und in starken Wassern Bahn. Wir wollen beten. Herr, wir wollen dir danken, dass wir das erfahren durften und dass dein Volk seit Anbeginn davon lebt, dass du im Meer Wege machst. Und wir wollen dir noch viel mehr danken, Herr, dass du deinen Sohn gesandt hast, dass wir durch ihn leben sollen. Ach Herr, du weißt, wie viel Finsternis in unserem Leben ist. Wir wollen alle Sünde und Schuld der vergangenen Woche, womit wir dich betrübt haben, vor dir hinwerfen. Herr, reinige uns in deinem Blut und gib uns deinen Geist. Du kennst auch all unsere Sorgen. Wir legen sie dir hin. Und wir bitten dich für alle die, die dich brauchen. O Herr, wie viele sind es. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, offenbare dich uns in Gericht und Gnade. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht im 1. Johannesbrief, im 4. Kapitel. Daran ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Darin steht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und wir haben gesehen und zeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat zum Heiland der Welt. Welcher nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten angefangen in dieser Epiphanias-Zeit die Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel zu besprechen. Die Eltern ihn verloren haben, dann finden sie ihn im Tempel.
mitten unter den Lehrern, dass er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, heißt in Lukas 2, verwunderten sich seines Verstandes und seiner Antworten. Und nun kommt der Text für heute. Und da sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und Jesus sprach zu ihnen, was ist, dass ihr mich gesucht habt? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. In der letzten Woche musste ich eben nach Frankfurt reisen. Ganz recht. Die Stadt, die nächst Essen, die schönste Stadt ist. Und da im Zug kam ich ins Gespräch mit dem Mann, der das rote Bandolier trägt. Zugführer oder wie, ich weiß den Titel nicht, das muss ich sagen. Offenbar erweckte ich Vertrauen bei ihm, denn er erzählte mir eine Menge. Er erzählte mir eine Menge aus seinem Leben. Unter anderem sagte er, wissen Sie, ich bin natürlich aus der Kirche ausgetreten. Das natürlich ist in so Fällen immer so schön, nicht? Und natürlich ist meine Frau noch in der Kirche drin und natürlich meine Kinder auch. Ja, warum denn, sagte ich, warum sind sie ausgetreten? Und da kriegte ich eine Antwort, über die ich natürlich lachen musste. Er sagte, ach, wissen Sie, in der Kirche, da ist so viel Drum und Dran. Er erklärte mir das nicht weiter. Dann sagte ich zu ihm, vielleicht haben Sie recht, dass in der Kirche viel Drum und Dran ist. Aber an ihrer Stelle wäre ich jetzt da nicht weggelaufen, sondern ich hätte mal festzustellen versucht, was hinter dem Drum und Dran nun wirklich da ist. Ich drückte es so aus, ob in dem Backpapier von dem Drum und Dran was drin ist. Und da sagte er ganz erstaunt, ist denn da was drin? Ja, sagte ich, Jesus. Sehen Sie, in unserer Textgeschichte, da sehen wir zwei Leute, die Maria und den Josef, die auch durch das Drum und Dran eines religiösen Betriebs irren. Sie laufen durch den Tempel in Jerusalem. Das war ein weitläufiges Drum und Dran, um die Hauptsache, nicht? Und suchen ihren zwölfjährigen Sohn Jesus, den sie im Trubel des Passafestes verloren haben. Oh, ich glaube, dass im Tempel in Jerusalem unheimlich viel Drum und Dran war. Und dann geschieht es, dass die beiden ihn finden, entdecken, Jesus. Sie suchten ihr Kind. Und entdecken auf einmal, dass er da unter den bedeutenden Lehrern, ältesten Schriftgelehrten und Theologen Israels sitzt und da redet und spricht, eben wie der Sohn Gottes redet und spricht. Das ist der Augenblick, wo die Eltern Jesu es langsam begriffen, das ist nicht irgendein Kind, sondern wo sie, dass ich so sage, Jesus, den Sohn Gottes, entdeckte. Meine Freunde, es ist belanglos, ob er, wie in der Geschichte, als Zwölfjähriger im Gewand des Menschen auftritt. oder ob wir ihn kennen als den Herrn aller Herren. Es geht immer ähnlich zu, wenn ein Mensch Jesus entdeckt. Ich möchte als Überschrift über den Text die Predigt schreiben, wenn man Jesus findet. Ich lese nochmal. Und da sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach, mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist? Wenn man Jesus findet. Ich will mal sehen, was hier drüber gesagt ist. Dann hier ist gesagt, dass das erstens einen ungeheuren Schock bedeutet. Eine Bestürzung. Und sie entsetzten sich. Ich kann das verstehen, dass sie sich entsetzten. Wollen Sie mal reinversetzen, ich muss ein bisschen bei der Geschichte stehen bleiben. Eltern suchen ihren Jungen, der weggelaufen ist, da mögen sie tausendmal aufgeschimpft haben, der lause Junge und so, nicht? Wissen Sie, ich kenne das als Jugendpfarrer, wenn Jungs weglaufen, ausreisen und so, nicht? Wollen nach Amerika und dann kommen sie bis Langendreher und dann haben sie nichts mehr zu essen, da pfeift die Polizei sie auf. Uralte Geschichte, nicht? Ich kann mir die Eltern vorstellen. Und dann am dritten Tag ihres Suchens kommen sie in eine abgelegene Halle des Tempels. Und da sehen sie eine Menge Menschen stehen. Das ist doch nicht gewesen. Ich sehe sie förmlich, wie sie herzutreten, wie sie nicht sehen können, wie sie sich durch die Menschenmauer durchdrängen und immer wieder pssst. Und dann sind sie durch und dann, was sehen sie? Da sitzen die Ältesten Israels, die Gelehrtesten, die geistige Prominenz im Kreis und in ihrer Mitte der Zwölfjährige. Und dann heißt es hier, und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich seines Verstandes und seiner Antworten. Und ich begreife, wie auf einmal Maria und Josef eins werden mit den Menschen, die da herumstehen. Denn jetzt spricht dieser Knabe. Und die Leute, die ihm zuhören, fühlen auf einmal, das ist nicht ein frühreifer Junge, der ein paar theologische Meinungen von sich gibt, sondern wenn der spricht, dann ist auf einmal, als sei Gott ganz nah und der Weg zu ihm leuchtet vor uns auf. Wenn dieser Knabe spricht, so empfinden die Leute, ich versuche mal die Kritik zu verstehen, nicht? Wenn dieser Knabe spricht, das spricht nicht in frühreifer Bengel religiöse Meinungen, wie die gelehrten Männer religiöse und theologische Meinungen sagen, von denen schließlich am Ende kein Mensch was hat, sondern wenn er spricht, dann ist auf einmal Wahrheit da. Man merkt Wahrheit, kristallklar Wahrheit. Ich kann mir denken, wie so ein Mann sagt, der gehört nicht zu uns. Wenn der redet, dieser Knabe, dann höre ich die Quellen des Lebens rauschen. Wissen Sie, die Leute, und das ist ganz begriffen, verstanden so dunkel ein Wort, das Jesus später von sich selber gesagt hat. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nun stehen die Eltern und sind mit der Menge, die da rumsteht, eins geworden und mitgepackt. Und da steht, sie entsetzten sich. Es war herrlich, was dieser Knabe sagte, der aus dem eigenen sprach, wenn er vom himmlischen Vater redete. Aber es kam etwas so Neues über sie, dass sie bestürzt waren. Sie entsetzten sich. Hören Sie, ich habe mal in dieser Woche nachgezählt, dass in den vier Evangelien, also Sie können mich auf einen kleinen Fehler ertappen vielleicht, nicht? Etwa 35 Mal steht, Die Menschen entsetzten sich, wenn sie mit Jesus zu tun bekamen. 35 Mal. Luther übersetzt es manchmal, sie verwunderten sich. Aber es steht im griechischen Text da immer ein Wort, das Bestürzung heißt, Fassungslosigkeit. 35 Mal steht das da im Neuen Testament, in ein bisschen vier Evangelien, dass die Menschen fassungslos und bestürzt waren, wenn sie Jesus begegnen. Schon beim Zwölfjährigen. Da wird erzählt, dass Jesus als Mann eine Rede hält auf einem Berge, die sogenannte Bergpredigt. Und als er zu Ende ist, da sitzen die Leute entsetzt, heißt es da, bestürzt. Denn er redete in Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Ein Wort, das uns Pastoren wie ein Holz auf den Kopf tritt, ne? Er redet in Vollmacht, nicht wie die Schriftgelehrten. Ja, das verstehe ich. Lesen die Bergpredigt mal. Matthäus 5 bis 7. Da wurde man ausgezogen förmlich. Wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, hat schon die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Liebe deine Feinde. Und ich vertrage dich, liebe deine Feinde. Selig sind die geistlich arm sind. Ach, meine Freunde, da geht ja alle Gerechtigkeit hin. Die hast du ja ganz klein gemacht und merkst, wie Gott dich haben will und wie du nicht bist. Und während dieser Jesus so redete, spürte man doch, dass jetzt Gott die Tore der Gnade auftun will. Ich verstehe, die Leute waren entsetzt, er redete gewaltig. Und es steht wieder da, sie waren entsetzt. Als er einmal einem Gichtbrüchigen oder einer Dirne das Wort sagte, das gewaltige Wort, dir sind deine Sünden vergeben. Sie waren bestürzt. Darf denn einer so reden? Gibt das, dass ein Mensch das erfährt und weiß, mir sind meine Sünden vergeben? Es so gesagt bekommt? Ist das möglich? Leute waren bestürzt. Muss man denn nicht jeden Tag suchen, wie das heilt? Dass man erfährt, mir sind ihre Sünden vergeben und ich kann jauchzen, weil ich gerechtfertigt bin vor Gott. Gibt es denn das? Es wird mir erzählt, wie Jesus Dämonen austrieb und sie entsetzten sich. Heute lacht der Mensch und sagt, Dämonen gibt es ja gar nicht. Das ist Mythos. Das ist das Unheimliche. In dem Augenblick, wo sie mit Jesus zu tun kriegen, entdecken sie, dass es unheimlich dämonische Mächte gibt, in deren Gewalt man kommen kann. Und mit geradezu freudiger Bestürztheit entdecken sie, Jesus ist noch mächtiger. Sie kapieren vorher, sie haben ja völlig vordergründig gelebt und gar nicht gewusst, was eigentlich los ist. Versteht, dass die Menschen bestürzt werden, wenn sie die Wirklichkeit, die Unsichtbare entdecken, der Gegenwart Jesu. Es wird erzählt, dass die Jünger Jesu mal im Sturm in Seenot waren. So verlassen, wissen Sie, so verlassen, wie man sein kann. Kennen Sie alle. So verlassene Stunden. So preisgegeben. Das heißt, der Wind war ihnen entgegen. Und dann kommt Jesus über die Wogen. Seid getrost, ich bin's. Fürcht euch nicht. Und sie entsetzten sich. Ich verstehe, dass sie entsetzen. Hat er so seine Jünger im Auge? Sie entsetzten sich, wenn er Tote aufweckte. Sie entsetzten sich, wenn er einen Aussätzigen, der doch so ansteckend krank ist, anrührte. Sie entsetzten sich, als er am Kreuz hing und die Sonne ihren Schein verlor und die Erde bebte. Und die Frauen am Ostermorgen entsetzten sich, als das Grab kam und fanden das Grab leer. Stattdessen finden sie Engel, die ihnen sagen, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. 35 Mal steht er, sie entsetzten sich, sie waren bestürzt, sie waren fassungslos. So, meine Freunde, und nun schauen wir uns heute mal unseren kirchlichen Betrieb an. Schauen Sie sich unseren Gottesdienst an. Schauen Sie sich Ihr eigenes Christenleben an, ob da auch nur von Ferne, auch nur von Ferne, etwas davon zu sehen und zu spüren ist. Sie waren bestürzt, als sie dem Sohn Gottes begegneten. Als ich im Text dahin gekommen bin, war ich erschüttert und habe mich gefragt, haben wir, Gemeinde und Pfarrer und alle miteinander uns in Jesus zurechtgemacht, der der Vernunft glatt eingeht, der so harmlos ist, dass man ihn in die abendländische Kultur so ganz nett einbauen konnte mit ein bisschen Kultus und Religion und Kirche und so? Haben wir vielleicht den wirklichen Herrn Jesus überhaupt noch gar nicht kennengelernt? Oder wissen Sie, was man wieder bestürzt? Aber ich muss noch etwas dazu erklären, zu diesem Bestürztsein, was hier steht. Sehen Sie, sie waren entsetzt, steht hier, sie entsetzten sich. Das ist nicht das Entsetzen, das in dieser Welt sonst üblich ist. Nicht, als neulich im Saargebiet das Unglück war, durch Wölfing die Nachricht ging, Hunderte tot, da war die Stadt im Augenblick entsetzt. Ich las in dieser Woche die Tragödie, die der große Sophokles im 5. Jahrhundert vor Christi Geburt geschrieben hat und die uns immer noch umschmeißt, die Antigone. Da lernt man das Entsetzen dieser Welt kennen, wenn der König Kreon am Schluss sagt, voll Entsetzen, auf mich brach das Schicksal grauenvoll herein. Ich bin schuldig geworden, wollte es nicht. Auf mich brach das Schicksal grauenvoll herein. Das Entsetzen dieser Welt. Wenn in dem Neuen Testament 35 Mal steht, die Menschen entsetzten sich bei Jesus, dann ist das nicht diese Entsetzen. Es ist, darf ich mal so sagen, zu 30% des Entsetzen über sich selber, weil man auf einem Licht steht. Und zu 70%, verzeihen Sie, wenn ich mal so sage, nicht, also zu 70% eine Freude, mit der man nicht fertig wird, weil das ganze Heil Gottes auf einmal in ein elendes Sünderleben in Jesus hereinbricht. Wer sollte das fassen? Wie sollte man da nicht bestürzt sein? Wenn man Jesus begegnet, ist ein Schock, steht hier. Und nun kommt das Zweite, was hier steht. Ich trage Ihnen das vor, was hier steht, dann prüfen Sie, ob Sie Jesus überhaupt schon mal begegnet sind. Das Zweite, was hier steht, heißt, wenn man Jesus begegnet, drängt sich eine Frage auf die Lippen. Drängt sich eine Frage auf die Lippen. Also zweitens, nicht? Zweitens drängt sich eine Frage auf die Lippen. Mein Sohn, sagt Maria, warum hast du uns das getan? Wissen Sie, Maria kommt man im Augenblick vor, wie ein Mensch, der ein schreckliches Erdbeben erlebt, der Boden wankt und sucht nach irgendetwas Festem, damit er wieder stehen kann. Sie hat ihr Kind gesucht und begegnet dem, der in Vollmacht des Sohnes Gottes spricht. Wo ist was Festes? Nicht. Sie entsetzt sich. Und das einzig Feste, was sie greifen kann, ist, dass sie einen alten Zustand wiederherstellt, wo sie die Mutter ist und Jesus der weggelaufene Junge. Verstehen Sie? Und so versucht sie diesen Zustand wiederherzustellen. Mein Sohn, warum hast du uns das getan? Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Sie bekommt auf diese Frage keine befriedigende Antwort. Und so muss Maria hier lernen, jetzt sehr wichtig, was ich Ihnen sagen möchte. Das geht die an, die Jesus kennen und ihm gehören wollen. Maria fängt hier an zu lernen, was alle lernen müssen, die Jesus gehören. Er geht mit seinen Leuten wunderlich um. Warum hast du mir das getan? Das habe ich in meinem Leben oft gefragt, seitdem ich dem Herrn Jesus gehöre. Ich habe das gefragt, wenn er mich in Nöte stürzte und ich sagte, ja, du weißt, ich kann so wenig ertragen, meine Nerven sind schwach, warum hast du mir das getan? Ich habe das gefragt, wenn er mich in Kampf führte um unsere Kirche. Und ich manchmal merkte, wie allein man steht und wie verkehrt man es vielleicht macht. Herr, warum hast du mir das getan? Konnte ich nicht in einer kleinen Gemeinde friedlicher Pastor bleiben? Warum führst du denn Leute so wunderlich? Entgegen ihren Begabungen und Wünschen. Verzeihen Sie, ich kann es nur persönlich sagen, übertragen Sie in Ihr Leben. Warum hast du mir das getan? Habe ich Jesus fragen müssen, wenn er mich geradezu fallen ließ, dass die Sünde mächtig wurde. Wollte erlöst sein und dann kam die alte Natur. Herr, warum hast du mir das getan? Hat er Petrus gefragt, als er den Heiland verleugnete. Warum hast du mich fallen lassen? Warum hast du mir das getan, habe ich oft gefragt, wenn ich sein Wort verkündigte und seine Siege erleben wollte und sah nur Niederlage und Kreuz. Herr, warum hast du mir das getan? Machen Sie sich keine falschen Vorstellungen. Jesus geht mit denen, die ihm gehören, so um, dass er sie hinter sich herführt, über Golgatha ans Kreuz. Kreuz hat einen Querstrich, das ist der Querstrich durch unsere Wünsche und unsere Ideen und unsere Religion, durch alles durch einen Querstrich. Warum hast du mir das getan? Hat die Maria noch öfters fragen müssen, ganz still in ihrem Leben, diesen Jesus. Da wird mir erzählt, wie Jesus ein Mann war und öffentlich auftrat. Da hat die Maria mal die jüngeren Brüder Jesu genommen, um ihn nach Hause zu holen. Das Ganze war ein Skandal. Und da kommt sie hin und da ist Jesus umgeben von einer Schar von Menschen, die kommt nicht durch und lässt ihm sagen, deine Mutter und deine Brüder sind hier und wollen dich sprechen. Da antwortet Jesus, meine Anverwandten sind die, die das Wort Gottes hören und tun. Und damit lässt er Maria gehen, wie die nach Hause ging. Mein Sohn, warum hast du mir das getan? Und ich sehe sie auf Golgatha unterm Kreuz stehen. Sie sieht ihren Sohn, der in Sonnenglut da oben verschmachtet ins Gesicht. So muss es kommen, mein Sohn, warum hast du mir das getan? Das war die Frage, die das Leben der Maria durchzog. Und jetzt möchte ich mich mit Ihnen allen neben die Maria stellen, dort auf Golgatha und das Kreuz. Und möchte mit Ihnen allen auch fragen, warum hast du uns das getan? Herr Jesus, in der Bibel steht, dass du für mich gestorben bist. Was soll das? Warum hast du mir das getan? Und dann antwortet er mit der Mann mit der Dornenkrone. Ich habe gesehen, wie du unter Gottes Zorn stehst, um deines bösen Wesens willen. Und ich habe dich lieb und möchte nicht, dass du verloren gehst. Darum habe ich an deiner Stadt den Zorn Gottes und das Gericht und deine Schuld und Sünde auf mich genommen. Und noch einmal sagt er, ich habe es getan, weil ich dich liebe und retten will. Und meine Freunde, wer die Antwort gehört hat, der fragt nicht mehr. Der kann nur noch niederfallen und anbeten und danken, dass er ein Heiland hat. Lassen Sie mich noch kurz ein Drittes sagen. Wenn man Jesus begegnet, das ist ein Schock, da drängt sich die Frage auf die Lippen, warum hast du uns das getan? Und das Dritte, dann muss eine Frage geklärt werden. Dann muss eine Frage geklärt werden. Drittens, dann muss eine Frage geklärt werden. Meine Freunde, es ist mir in dieser Geschichte von dem zwölfjährigen Jesus geradezu ergreifend, mit welcher harten Klarheit Jesus die Frage klären will, wer er ist und woher er kommt. Es kommt alles darauf an, dass wir über das Christentum nicht sentimentale Vorstellungen haben, sondern Licht. Licht. Und darum dringt schon der zwölfjährige Knabe darauf, festzustellen, wer er ist und woher er kommt. Da steht Maria vor ihm und sagt, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und Maria meint mit dem Vater natürlich den Josef. Und dann antwortet dieser Knabe, nein, mein Vater hat mich nicht gesucht. Bei dem war ich die ganze Zeit. Mein Vater ist Gott. Und ich war in seinem Hause, das ihm geweiht ist. Der hat mich nicht gesucht. Mit dem war ich verbunden. Muss ich nicht sein in dem, was meines Vaters ist. Und erklärt hier geradezu, ja, ich kann, so kommt es mir vor, mit klirrender Härte. Ich bin der Sohn Gottes. Es ist, als wenn dieser zwölfjährige Jesus schon wüsste, dass 2000 Jahre lang Pöbel und Gelehrte, Laien und Theologen ihm die Gottessohnschaft absprechen werden. Wer das tut, der solle auch die Konsequenz ziehen und sagen, dieser Jesus war ein Irrer oder ein ganz großer Schwindler. Denn vom 12. Lebensjahr bis zum Auferstehung hat er erklärt, dass er von oben und wir von unten sind. Dass er aus einer anderen Dimension stammt. Dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Es ist niemals möglich, Jesus zum zweiten Albert Schweitzer zu machen oder zum ersten. Das ist nie möglich. Entweder ist er der aus der anderen Welt gekommen oder vom 12. Lebensjahr an verrückt. Mit aller Klarheit sagt er hier, ich bin bei meinem Vater gewesen. Meine Freunde, ich bin dem Herrn Jesus offen gestanden so dankbar, dass er mit solcher Klarheit erklärt hat, schon von Anfang seiner Laufbahn, wer er ist und woher er kommt. Muss ich nicht sein in dem, das meines Vaters ist. Der Tempel ist das Haus meines Vaters. Hier bin ich bei ihm. Und als er am Kreuz hängt, da sagt er noch, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Da sagte mir neulich einer, nun, wir Menschen sind alle Kinder Gottes. Da habe ich gesagt, warten Sie mal ab, ob Gott das anerkennt. Ob Gott das anerkennt, wenn Sie in seinem Gericht sind und Ihre Sünden auf den Tisch legt. Sagen Sie, Vater, sagt der Richter, bin ich. Schweig still. Ja, ich kann durch Jesus Kind Gottes werden, möchte ich Ihnen sagen. Aber das ist eine große Sache und ich wünsche Ihnen, Sie werden es. Zunächst steht er hier, der sagt, ich bin von oben, ihr seid von unten. Ich sage, ich bin dem Herrn Jesus sehr dankbar, dass er das mit solcher Klarheit ausgesprochen hat. Denn nun weiß man, wo man dran ist und kann Licht haben. Nun weiß ich, dass er wirklich der ist, der dem dunklen, verborgenen Gott offenbart. Gott ist verborgen. Jesus ist die Offenbarung Gottes. Nun weiß ich, dass er wirklich der von Gott legitimierte hohe Priester ist, der mich versöhnen kann, indem er sich selber zum Lamm macht und Opfer auf dem Altar des Kreuzes. Nun weiß ich, dass er wirklich der gute Hirte ist, der in Vollmacht uns ruft. Nun weiß ich, dass er wirklich der Erlöser meines unerlösten Lebens ist, wirklich. Ich muss schließen. Ich möchte, es gilt für Sie all das Wort. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und dass Sie mit uns, die wir im Weihlaus viel und gern singen, den Vers singen könnten von Herzensgrund. Mein Jesus ist mein Leben, mein Teil und mein Gewinn. Drum will ich ihn erheben, weil ich im Leben bin. Wir wollen beten. Herr, du hast gesagt, das sei das ewige Leben, dass man dich, den Gott gesandt hat, erkenne. Gib uns im Essen doch Christen, die dich erkennen in Klarheit und durch diese Erkenntnis wiedergeboren werden zu Kindern Gottes. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 122 den 5. Vers singen. Thank you. Wir wollen nach dem Segen stehend singen, Anhang 67, Vers 2. Und nun wollen wir still werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht über uns und gib uns Frieden. Amen.